Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Steuern, dem Podcast für Finanzstrafrecht. Ja, zurück aus der Sommerpause, gleich mit einem brandaktuellen Thema. Und zwar: Kann ich mich als Steuerberater strafbar machen, wenn ich Mandantenunterlagen nicht herausgebe? Ja, diese Frage geht auf einen Hörerwunsch zurück. Man kann es sich fast nicht vorstellen. Der Berufskollege hat Mandantenunterlagen unter Berufung auf das Berufsgeheimnis nicht herausgegeben. Und dann wurde dieser Wink mit dem Zaumpfahl gemacht, wo gesagt wurde, naja, wenn Sie uns diese Unterlagen nicht geben, dann werden wir ein Ermittlungsverfahren nach 51.1 Litera E Finanzstrafgesetz einleiten. Ja, also diese Bestimmung haben vielleicht die wenigsten von Ihnen schon mal in der Praxis gehabt. Vielleicht um hier auszuholen, diese Bestimmung ist auch eine, wo es wenig Judikatur gibt. Der Klassiker ist, oder der Tatbestand dieser Bestimmung ist der, wenn ich abgabenbehördliche Aufsichts- oder Kontrollmaßnahmen erschwere, behindere oder bei solchen nicht mitwirke, dann ist bei Vorsatz, also hier ist Vorsatz gefordert, eine Finanzordnungswidrigkeit nach 51 Litera E denkbar. Also die Klassiker, die wir da haben, sind die, wenn beispielsweise abgabenbehördliche Kontrollorgane, oder seit 2012 gilt das generell auch für die Finanzpolizei, die ja nicht nur abgabenrechtlich ermittelt, wenn hier Kontrollorgane beispielsweise der Zutritt zum Grundstück oder zu Betriebsräumen innerhalb der Geschäftsöffnungszeiten behindert oder verhindert wird, dann kann man hier einen 51 Litera E verhängen, wenn man hier einfach vorsätzlich diese behördlichen Kontrollmaßnahmen dadurch versucht zu unterbinden. Klassiker ist auch immer der, wenn man den Wachhund trotz Aufforderung nicht entfernt und deswegen keiner sich das Grundstück betreten traut. Also das sind so diese klassischen Fälle, wo man hier einen 51 Litera E hat, aber der geht eben auch tatbestandlich weiter, denn warum haben wir hier nicht nur ein Erschwerungs- und Verhinderungsverbot von Kontrollmaßnahmen, wir haben hier auch eine Mitwirkungspflicht. Ja, und diese Mitwirkungspflicht ist das, was diese Bestimmung in der Praxis in jüngster Zeit insbesondere auf Drängen der Finanzpolizei wieder attraktiver macht und in das Licht von Strafverfügungen rückt. Warum? Weil hier letztlich auch von dem Geprüften oder der Auskunftsperson eine Mitwirkungspflicht verlangt wird. Und da ist es insbesondere spannend, nämlich da muss man aufpassen, wenn man hier in der Praxis Strafverfügungen kriegt, weil diese Verletzung der Mitwirkungspflicht nicht immer sauber begründet wird. Ich will da Ihnen ein Beispiel bringen. Beispielsweise, wenn Sie als Auskunftsperson im Rahmen einer Zollkontrolle oder einer Aufsichtskontrolle, wenn Sie hier Fragen beantworten müssen und es wird Ihnen gesagt, naja, auf gut Deutsch, Sie müssen es eigentlich nicht beantworten, Sie können es beantworten mit diesem Beisatz, naja, wenn Sie dann nichts sagen, dann haben Sie gerade nicht eine Mitwirkungspflicht verletzt, weil Ihnen ein Tür offen gelassen worden ist, dass Sie die Frage nicht beantworten. Also das heißt, hier immer genau aufpassen, ob hier wirklich eine Verpflichtung besteht, dieser Mitwirkungspflicht nachzukommen. Das Gleiche ist beispielsweise auch, wenn Sie jemanden nicht hindern, dass er die Kontrollmaßnahme vornimmt. Beispielsweise, Sie werden beim Zoll kontrolliert und Sie sind dort mit einem Auto gefahren und jetzt geht es darum, dass man diesen Zollwert feststellen will und der Beamte möchte einfach ein Foto von dem Auto machen, um hier festzustellen, was das ungefähr wert ist, was das für ein Typ ist. Ja, und Sie sagen ihm einfach, naja, bitte machen Sie kein Foto, weil ich will jetzt morgen nicht in der Zeitung stehen mit dem Auto, weil das einen Wiedererkennungseffekt hat. Und der Beamte macht dann kein Foto, auch dann haben Sie hier letztlich eine abgabenrechtliche Kontrollmaßnahme weder erschwert noch verhindert, weil er hätte ja trotzdem ein Foto machen können, er nimmt ja freiwillig Abstand. Ja. Also auch hier kommt es immer genau darauf an, zu prüfen, ob Sie hier wirklich eine Kontrollmaßnahme verhindern oder erschweren oder ihr nicht nachkommen, wenn das für die Behörden faktisch trotzdem möglich gewesen wäre und sie machen es halt freiwillig nicht, gut, dann ist das kein Fall von einem 51e. Also ich glaube, hier in der Praxis immer genau hinschauen, auch aufpassen bitte, wenn Sie beispielsweise telefonisch angerufen werden von einem abgabenbehördlichen Kontrollorgan, da wichtig, ein Telefonat ist gerade keine Form der Beweisaufnahme, die in der BAO vorgesehen ist und pflichtbewährt ist, das heißt, wenn Sie hier hier am Telefon nicht sagen, fernmündliches Gespräch nicht sagen, gibt es VBGH-Rechtsprechung, dass Ihnen das nicht vorgeworfen werden kann, wenn Sie am Telefon nicht sagen. Wenn Sie natürlich dann aufgefordert werden, persönlich zu erscheinen, persönlich die Fragen zu beantworten, dann gilt das nicht. Aber hier, wie gesagt, in der Praxis der Tipp, wenn der 51e bei Ihnen landet, schauen Sie sich die Bestimmung näher an, weil hier nicht wirklich jede Form der Nichtmitwirkung auch wirklich strafbewehrt ist. Kommen wir jetzt zum Kernpunkt der Folge. Und warum? Weil es in letzter Zeit häufiger auftaucht, dass auch Berufskollegen, Steuerberaterkollegen angehalten werden, als Auskunftsperson Unterlagen, Mandantenunterlagen vorzulegen. Und hier ist ganz klar das Thema, wenn ich Mandantenunterlagen, die mir anvertraut wurden, vorlege, dann sollte ich mir bewusst sein, dass ich auch eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht nach 80 WTPG habe. Ja, das ist einmal ganz wichtig. Warum? Weil natürlich kann ich von dieser Verschwiegenheitspflicht entbunden werden, aber wenn ich eben nicht entbunden wurde, dann habe ich grundsätzlich, und da gibt es auch verfassungsgerichtliche Entscheidungen aus den 70er Jahren, grundsätzlich hier auch die Pflicht, auf diese Verschwiegenheitspflicht zu insistieren. Also es ist nicht quasi nur ein Recht, es ist quasi aus Sicht des VfG eine Pflicht. Und wir bitte hier mitdenken, wenn Sie hier zu großzügig sind, kann das auch unter Umständen zivilrechtliche Folgen aus dem Mandatsverhältnis nach sich ziehen, sodass im Regelfall der Berater hier die Karte der Verschwiegenheitspflicht schon aus Sicht des Eigenschutzes ziehen wird. Und vor dem Hintergrund ist es schon mal befremdlich, wenn ich hier im Rahmen von Kontrollmaßnahmen aufgefordert werde, Mandantenunterlagen herauszugeben, und wenn ich mich hier auf die Verschwiegenheitspflicht berufe, und das ist wichtig, ich muss sie nach dem Gesetz glaubhaft machen, das sagt mir eben 171.3 BAO, also das heißt, ich muss, wenn ich mich auf dieses Aussageverweigerungsrecht berufen muss, muss ich es glaubhaft machen. Ja, also ich muss sagen, ich berufe mich hier auf die gesetzliche Verschwiegenheitspflicht nach 80 WTPG. Und dann ist es so, dass hier ganz klar ein 51b, ein 51e nicht als Umgehungsmaßnahme herangezogen werden kann. Genauso wenig wie eine Beschlagnahme hier finanzstrafrechtlich zur Umgehung dieser Verschwiegenheitspflicht benutzt werden darf. Also das heißt, hier greift man dann schon in Kernbereiche ein, die heikel sind. So. Jetzt ist es allerdings so, dass nicht, oder wie soll ich sagen, es gibt zu dieser Verschwiegenheitspflicht in letzter Zeit widersprüchliche Judikatur. Also das beginnt insbesondere, da gibt es diese OGH-Judikatur, die jetzt zur anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht ergangen ist, auf die allerdings dann der 80er ja auch referenziert. Da gibt es diese Krasser-Fälle, die auch, kann man nachlesen, sind ja auch medial abrufbar, wo Unterlagen beim Steuerberater beschlagnahmt wurden und dann eben die Frage war, naja, unterliegen diese Unterlagen der Verschwiegenheitspflicht oder unterliegen sie nicht der Verschwiegenheitspflicht? Und diese Entscheidung hat der OGH ausgesprochen, dass grundsätzlich diese Verschwiegenheitspflicht nicht schrankenlos besteht, also insbesondere dann, wenn Sie beispielsweise irgendwelche Tatwerkzeuge, also das ist ja klar, Tatwerkzeuge oder deliktsgeprägte Elemente, also die müssen Sie natürlich rausgeben. Und dann ist auch noch, und das sorgt in der Praxis für mehr Probleme, nämlich auch die Bestimmung des 80er sagt anvertraute Informationen. Also das heißt, anvertraute Informationen sind nicht schrankenlos, weil der OGH sagt, man kann nicht alles der Beschlagnahme oder unter dem Denkmantel der Verschwiegenheitspflicht dem Behördenzugriff entziehen, wenn ich Dinge nur aufbewahre. Also das heißt, wenn sie eigentlich für die Mandatserfüllung nicht relevant wären und auch schon vor der Mandatserfüllung oder vor der Mandatierung bestanden haben, also vorexistente Unterlagen, die mir nur übergeben werden, dass ich darauf aufpasse. Ja, also ich sage, ich kann nicht einfach dadurch, dass mir Unterlagen anvertraut werden, kann der Klient sie einfach nicht unter den Schutz der Verschwiegenheitspflicht bringen, nicht grenzenlos bringen. Ja, also das heißt, dieser sichere Hafen des Beraters ist nicht schrankenlos. Vorexistierende Dokumente, insbesondere können das eben sein, Bankunterlagen, Rechnungen, die dann mir als Berater übergeben werden, allerdings nicht zur Auftragserfüllung erforderlich sind, die sind nicht schrankenlos der Verschwiegenheitspflicht unterliegend. Also das ist vielleicht dieser Graubereich. Warum? weil ganz klar ist, dass alles, was zur Auftragserfüllung relevant ist, also insbesondere Korrespondenz mit dem Klienten, Aktenvermerke, Rechtsgutachten, Entwürfe von Eingaben, Selbstanzeigen, Gesprächsnotizen, Verteidigungs- und Offenlegungsstrategie oder auch interne rechtliche, steuerliche Bewertungen, also das ist wirklich, wo es um das Kernberatungsgeschäft geht, das ist jedenfalls einmal geschützt und diese Unterlagen und Informationen sind geschützt. Dann diese originären Klientenunterlagen, die vorher schon bestanden haben. Da ist jetzt die Frage, und da ist die UGH-Entscheidung leider nicht ganz, wie soll ich sagen, sie leuchtet nicht alle Ecken dieses Sachverhaltes aus. Also dem Grunde nach besteht für Originalrechnungen, Bankauszüge beispielsweise, die der Klient vorher schon gehabt hat, bevor das Mandat mit mir eingegangen ist, die ich lediglich aufbewahre, der Bereich wäre laut UGH nicht geschützt. So, und jetzt haben wir natürlich einen Graubereich, wo insbesondere ja auch mir Unterlagen, die existieren, übergeben werden, damit ich da beispielsweise Steuerberater eine Selbstanzeige anfertige. Das ist letztlich klar, weil ich werde eine Selbstanzeige ja immer für Sachverhalte, die vor der Selbstanzeigemandatierung liegen, mit berücksichtigen müssen. Und wenn mir da Unterlagen übergeben werden, ist es aber klar, ich habe einen Auftrag, und der Auftrag lautet Selbstanzeigeerstattung, Aufarbeitung der Vergangenheit, und zu diesem Zweck werden mir Unterlagen anvertraut. Da würde ich sagen, kann man nicht sagen, dass das Kern der UGH-Entscheidung war. Und hier würde ich als Berater sagen, existiert derzeit ein Graubereich, weil hier könnte man schon vertreten, dass diese Unterlagen gerade im Sinn des 80 WTBG zur Auftragserfüllung, nämlich Selbstanzeigeerstattung, anvertraut wurden. Und diese Unterlagen müsste ich dann, gestützt auf die Verschwiegenheitsverpflichtung, nicht herausgeben. Das Gleiche ist dann, wenn ich beispielsweise Unterlagen nicht bekomme zur Aufbewahrung, also beispielsweise die Originale bleiben beim Klienten, sondern ich mache mir Kopien und ich habe nur Kopien im Akt oder halt elektronische Kopien davon im Akt, weil ich es eben für meine Arbeit brauche. Auch dann ist die Frage, ob wirklich mit dieser krassen Entscheidung des UGH, oder es gibt auch eine nachfolgende aus dem 23er Jahr, ob hier wirklich anvertraute Unterlagen, die lediglich beim Berater deponiert werden, um sie dem Behördenzugriff zu entziehen, ob hier solche Unterlagen vorliegen oder ob nicht wirklich auch Unterlagen übergeben werden, um hier ein Mandat zu erfüllen. Also das sind so diese Graubereiche, insbesondere Kopien, elektronische Kopien, wenn die Originale ohnehin beim Klient wären. In solchen Fällen, und da muss ich jetzt doch wirklich sagen, würde ich mich als Berater nicht erpressen lassen mit einem 51e. Weil aus meiner Sicht ist es hier eine ungeklärte Rechtsfrage und wir haben beim 51e erstens schon mal die Frage, ob hier überhaupt eine abgabenrechtliche Mitwirkungspflicht verletzt wird, wenn ich eine Verschwiegenheitspflicht habe, die sticht. Und das Zweite ist, wenn dieser Anwendungsbereich der Mitwirkungsverpflichtung versus Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ausjudiziert ist in allen Ecken und Enden, wird mir auch schwer ein Vorsatzvorwurf gemacht werden können als Berater. Also das heißt, die Take-Home-Message für Sie ist hier wirklich, sollten Sie in dem Bereich Strafverfügungen bekommen, würde ich mich schon zur Wehr setzen, gerade als Berater, einen 51b würde ich nicht auf mir sitzen lassen. Wie gesagt, es gibt hier, und es hängt von der Form der Unterlagen ab und der Unterlagenanforderungen ab, ob Sie sich bei Nicht-Herausgabe von Mandantenunterlagen strafbar machen können nach 51e, aber dem Grunde nach würde ich schon meinen, dass hier die Verschwiegenheitspflicht höher liegt, gerade in dem Bereich, wo ich diese Unterlagen für eine Mandatsverarbeitung benötige und es sich hier nicht quasi nur um Treuhandverhältnisse, wo ich irgendwelche Unterlagen bei mir deponiere, handelt. Das vielleicht zur Grenzziehung des 51e. Der hat in letzter Zeit eine Renaissance erlebt. Warum? Naja, gerade im, sage ich mal, unterschwelligen Finanzstrafbereich bringe ich als Behörde ja die Verhältnismäßigkeit einer Hausdurchsuchung weniger schnell zusammen, gerade bei finanzpolizeilichen Ermittlungen. Und da kann ich halt dann nicht einfach überfallsartig beim Berater einfallen und dann wird es halt dann oft probiert, mit dem 51e Druck aufzubauen. Es gibt dazu auch schon BFG-Entscheidungen, die dann bei Kollegen oft mitgeschickt werden, um hier Druck aufzubauen, auch wenn sie diese lesen. Sie sind meistens nicht einschlägig. Das sind Entscheidungen, wo es um Fälle von eines Bilanzbuchhalters geht, also gerade keinen Berufsberechtigten nach dem WTBG. Und auch bei diesen Entscheidungen könnte man beim BFG kritisch hinterfragen. Sie begründen es meistens nur, weil der keinem Geheimnisschutz nach der alten Bestimmung des WTBG unterlegen ist als Bilanzbuchhalter. Sie prüfen aber gar nicht, ob es einen entsprechenden Geheimnisschutz im Bilanzbuchhalter Gesetz gibt, den es hier in dem Fall gegeben hätte. Also diese Entscheidungen sind aus meiner Sicht, auch wenn man sie jetzt rechtlich würdigt, mit Vorsicht zu genießen. Wie gesagt, hier in solchen Fällen kühlen Kopf bewahren, gleichzeitig natürlich auch hier nicht zu provozieren, aber sich auch hier nicht erpressen lassen, mit aus meiner Sicht Rechtspositionen, die im Gesetz und auch aus der Judikatur nicht klar ableitbar sind. Ich hoffe, diese Folge war von Sie von Interesse und freue mich auf Ihr Feedback. Ich wünsche noch eine schöne Arbeitswoche.